Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu Folge 2 der zweiten Staffel des Podcasts von Thala und Thala. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host und mit mir wie immer hier zusammen ist der andere Tobias, nämlich Tobias Siebel. Das ist der Gründer der Thala und Thala Konferenz. Hallo Tobias.
Hi. Schön, dass wir heute wieder loslegen können.
Ja, und mit was für einem Thema? Es war mir eine Freude, muss ich sagen.
Ja, es brodelt schon oder es brodelt immer noch,
ja,
in mir.
Genau. Die Faust ist schon geballt in der Tasche und ich möchte eigentlich am liebsten laut losschreien. Wie lautet das Thema nochmal?
Zorn. Wir sprechen Zorn. Über Zorn.
Herrlich.
Eine unterschätzte und überschätzte Emotion, oder?
Ja, vor allem, Zorn hat natürlich ein schlechtes Image, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber er ist halt auch äußerst biblisch.
Ja, und es ist auch eine richtige Kraft. Also es ist nicht nur irgendwie der Wutanfall oder sowas, was man kennt und eher als Trotzreaktion vielleicht bei Kindern hat oder sagt, das ist irgendwie cholerischer Führungsstil, sondern wir sprechen ja da diesmal heute mit Professor Peter Wick, Stammgast hier bei Thala und Thala. Aus guten Gründen. Also volle Thala-Breitseite heute. Aber dieses Thema Wut, Zorn, Aggression, auch im Führungskontext oder in Organisationen, was mit einem selber macht, mit den Organisationen, ich finde es schon sehr spannend.
Ja, und also Peter Wick ist ja Theologe und der sagt, wir müssen den Zorn zurückgewinnen im Business-Kontext. Finde ich total spannend, denn auf der einen Seite, es gibt ja so verschiedene Erzählungen heutzutage über die Wirtschaftswelt. Die eine ist, hey Mann, sei nett zu deinen Leuten so und gute Stimmung bei der Arbeit und wir sind ein Team und wir sind nett zueinander. Und dieser alte cholerische Boss hat ja eigentlich ausgedient. Auf der anderen Seite soll man aber auch authentisch sein, ne? Und das kann sich halt auch mal beißen.
Ja, und auch, wir gehen ja auch darauf ein in dem Gespräch, was die positiven Seiten des Zorns sind, aber natürlich auch, wo die Gefahren sind, ne? Also ich glaube, den cholerischen Chef oder die cholerische Chefin will keiner vielleicht mehr so richtig zurück. Aber es ist ja wie so oft im Leben, die Nuancen entscheiden und das, was man draus macht, entscheidet auch vieles, ne?
Ja, und passend dazu, Peter Wick hat einen Satz gesagt oder ein Bild gezeichnet, das ich total gut fand. Er hat nämlich gesagt, Zorn kann Dynamit sein. Und bei Dynamit sollte man lieber erstmal überlegen, was man erreichen will. Also nicht sofort lossprengen, sondern erstmal wirklich ein Bohrloch bohren, dann das Dynamit da reintun und dann zünden, damit die Sprengung auch produktiv wird. Ich finde das ein super Bild.
Und das ist mir etwas zu martialisch.
Ist es zu martialisch?
Nein, das passt schon.
Wir reden über Zorn.
Ja, das passt schon gut. Passt auf jeden Fall gut. Und wir sprechen auch, warum das zu den sieben Todsünden dann auf einmal dazugehörte und warum Zorn irgendwie auch so eine körperliche Komponente hat. Ich sag nur Stichwort
total wichtig. Nasenflügel, genau. Zorn und Nasenflügel. Ich habe reichlich was gelernt in dieser Episode. Wollen wir mal reinhören?
Sehr gerne.
Okay, also ab geht's.
Peter Wick, du bist wieder dabei.
Ja, hallo.
Du bist ja Stammgast bei uns im Podcast, aus guten Gründen. Deine Folgen haben immer viel positives Feedback, was wir so bekommen. Und ist für uns natürlich auch immer spannend, den Theologieprofessor dabei zu haben, zu Themen, die ja irgendwie doch sehr nah sind an der Managementpraxis. Und heute reden wir über Emotionen oder über Gefühle, über Zorn. Ein Wort mit vier Buchstaben. Mit Signalwirkung. Ich kann es mir gut auf so einem Buchcover vorstellen. Peter Wick, der neue Bestseller Zorn. Peter, wie kommst du dazu, dass wir über Zorn sprechen? Warum ist das wichtig?
Es gibt da mehrere Gründe dafür. Der eine Grund hat mit meiner Biografie zu tun. Und da bin ich auf dieses Thema immer wieder aufmerksam gemacht worden, weil das doch ein verdrängtes Gefühl von mir war. Und zugleich gibt es weite, weite Teile der Christenheit, wo genau das der Fall ist, nämlich ein verdrängtes Gefühl. Und wir haben in der Gesellschaft ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Emotion. Und deshalb lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und wenn wir dann an das Geschäftsleben, Wirtschaftsleben, Abläufe bei der Arbeit denken, da spielt Zorn immer wieder eine Rolle. Und oft denkt man nicht bewusst darüber nach, denn wenn er vorbei ist bei dir oder beim anderen, dann ist man froh, dass vorbei ist und spricht nicht darüber, bis irgendwo das nächste Ereignis, der nächste Schub kommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, da mal auch darüber zu reflektieren.
Ist auch so, dass Gefühle im Allgemeinen, also Zorn vielleicht auch im Speziellen, ja auch potenziell so den Anklang haben von Unprofessionalität und deswegen im Wirtschaftsleben vielleicht gar nicht so vermutet werden. Ne? Also Wirtschaftsleben soll ja eher clean sein und rational und so. Und wenn es um Zorn zum Beispiel geht, dann verlässt man das Spielfeld der Rationalität ja schon ein bisschen.
Obwohl ich stelle mir es, also so vor allem, aber das ist völlig eine typologische Vorstellung, Schemavorstellung, den alten Manager alten Schlages vor, der immer wieder mal richtig zornig wird und unmöglich ist. Und tatsächlich kenne ich bis heute auch solche Geschichten, ja. Ja. Aber natürlich, ich finde, neues Management ist das nicht, ja.
Neues Management, also ich habe das Gefühl, dass da so eine Ambivalenz da ist, auch jetzt so mit Praxiserfahrung oder allgemein im Diskurs. Wir haben auf der einen Seite dann irgendwie Hate Speech und teilweise auch extreme Emotionen in den Unternehmungen, die im Führungsalltag dann oder in Führungssituationen, wo man dann vielleicht mal den cholerischen Chef hat oder die cholerische Chefin oder wo es wirklich mal knallt. Und auf der anderen Seite haben wir so diesen New Work Ansatz oder dieses, wir müssen aber mit Werten führen und eigentlich, so wie Tobias eben auch sagte, haben Emotionen im Business-Kontext doch gar keine Rolle, weil wir sind ja der rationale Mensch und Emotionen verdrängen das nur. Also ich spüre da so eine sehr ambivalente Welt im Management auch.
Ja, und mich würde es jetzt reizen, so in die Richtung zu gehen, zu sagen, Zorn ist auch ein Wert, und aber das unkontrollierte, herrische im Zorn, das ist etwas Negatives. Also wir müssen den Zorn zurückgewinnen, indem wir auf die dunklen Seiten aufmerksam machen und dann uns auch von den dunklen Seiten versuchen abzugrenzen. Aber da können wir jetzt ja darüber sprechen, da gibt's ganz viel Spannendes, eben auch aus biblischer Sicht dazu.
Aber du hast ja eben gesagt, Peter, dass Zorn irgendwie eine ambivalente Rolle spielt. Das bedeutet ja auch, dass er ja, also dass er einen negativen Anklang hat, kann ich verstehen. Aber wo ist der denn positiv konnotiert oder inwiefern hat er denn vielleicht auch einen guten Ruf teilweise?
Ja, ich möchte da vor das Neue Testament zurückgehen und dann in die Entstehungszeit. Aristoteles hat sich sehr über den Zorn ausgelassen und hat gesagt, zu viel Zorn, der Jähzorn, ist sehr negativ, aber zu wenig Fähigkeit zum Zorn, kein Zorn, sei auch negativ. Es braucht das gute Maß. Und dann gab es die stoische Philosophie, die war also immer ausgeglichen, nicht in den Affekt hineingehen. Zum Beispiel Seneca und Paulus waren gleichzeitig in Rom, also Seneca natürlich viel länger. Und der hat dann zum Beispiel gesagt, Zorn ist immer schlecht. Und beide Traditionen gehen durch die ganze europäische Geistesgeschichte. Und sogar das Neue Testament ist hier ambivalent. Und es gibt positive Aussagen zum Zorn und es gibt ganz negative Aussagen zum Zorn. Zum Teil sogar in derselben Schrift. Also, die arbeiten mit beidem, ja.
Hast du ein Beispiel für diese Ambivalenz? Also vielleicht sogar innerhalb einer Schrift? Also mir fällt bei Zorn vor allem erstmal Jesus im Tempel ein. So, das ist so mein Urbild des heiligen Zorns.
Ja, genau. Aber es gibt, wenn man genauer hinschaut, und wir haben jetzt ja ein Seminar mit Studenten gehabt. Wir, das heißt eine Kollegin, Esther Kobel-Muttet aus Mainz und ich, haben da ein digitales Seminar gehabt und das war sehr, sehr spannend. Und zum Beispiel beim großen Gastmahl im Lukas-Evangelium im 14. Kapitel, da wird ja der Gastgeber mit Gott verglichen. Und der lädt so seine Leute ein und die kommen nicht. Die haben alle irgendwie super Ausreden, aber sie kommen eben nicht. Und dann wird er richtig zornig und dann fängt er an, die an den Hecken und Zäunen und die Ausgegrenzten einzuladen. Also wenn man diese Geschichte genau liest, kann man sagen, Gott sei Dank wurde der richtig zornig und hat seine Party nicht abgesagt, sondern gerade erst recht, um es allen zu zeigen, dass das jetzt meine Ergänzung, hat er die anderen eingeladen und plötzlich waren die, die überhaupt nicht vorgesehen waren, eben die Degradierten, die am gesellschaftlichen Rand, plötzlich waren die dabei. Das Scharnier, die Entscheidungsstelle zudem, war motiviert durch den Zorn des Einladenden.
Ist Zorn so eine Kraft, wenn es, also die positive Seite von Zorn, kann ich mir gut vorstellen als etwas, was so eine Kraft hat, gegen Ungerechtigkeit aufzuschreien. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man so ein Gefühl bekommt, hier stimmt etwas nicht. Also das ist jetzt hier nicht fair. Dann erlebt man doch auch so einen Zorn oder so eine gewisse Wut gegen das, was gerade da ist. Also dass Zorn in so einem Moment wirklich so der Katalysator für das Positive sein kann. Das würde ja in der Geschichte zumindest jetzt so anklingen, oder?
Also viele Befreiungsbewegungen, ob das im ganz Kleinen ist oder auch ganz, ganz Großen, haben auch eine Wurzel im Zorn, dass Menschen zornig geworden sind über das Unrecht, das anderen angetan worden ist. Also gerade der Zorn für andere kann äußerst produktiv sein, weil es dann natürlich auch noch eine gewisse Distanz zur eigenen Person gibt. Also ganz wichtig, und wir haben wirklich mehrere solche Geschichten im Neuen Testament, zum Beispiel das Gleichnis des Schalksknechts, wo dieser König so großzügig ist und dann ist dieser Knecht gegenüber seinem Mitknecht kein bisschen großzügig und vergibt ihm die Schuld nicht, obwohl ihm alle Schuld vergeben wird. Und dann wird der richtig zornig und sagt, okay, dann geht's jetzt hier auch wieder nach Gerechtigkeit. Also da hat der Zorn auch so ein Scharnier und sogar der Zorn, der negativ gewertet wird, kann so eine Scharnierfunktion haben. Also das heißt so eine Schlüsselfunktion und mit etwas Neues hineinführen. Der Zorn des älteren Bruders im Gleichnis des verlorenen Sohns, der wird nicht als positiv dargestellt und doch bringt er den Vater dazu, hinauszugehen, seinem älteren Sohn entgegen und ihm das zu erklären und ihn einzuladen, jetzt wirklich auch an dieser Barmherzigkeit und an diesem Fest teilzunehmen. Also da ist nicht mal der Zorn des Vaters, sondern der Zorn des Sohnes, die den Vater dazu bringt, eben auch ganz Wichtiges, Liebevolles gegenüber dem älteren Sohn zu tun. Ja.
Da ist der Zorn ja so ein bisschen dafür da, auch dass der Ältere sich zu erkennen gibt, ne, in seiner Gefühlswelt. So, also eher das Gegenteil wäre gewesen, runterschlucken, gute Miene zum bösen Spiel, aber nein, er lässt es raus und dadurch kann man es irgendwie thematisieren und anpacken, das Thema, und damit arbeiten, nicht? Aber ja, Sag mal ganz kurz, was ist der Unterschied zur Wut eigentlich? Also was ist der Unterschied zwischen Zorn und Wut? Weil ich, also im Vorgespräch hatte Tobias darauf hingewiesen und da fiel mir so ein bisschen auf, stimmt, das verwende ich eigentlich synonym, aber eigentlich würde ich schon auch sagen, stimmt, das ist irgendwie dann doch unterschiedlich. Gibt es da einen Unterschied in deinen Augen?
Es ist immer eine Definitionssache. Und Zorn und Wut wird zum Beispiel im Alten Testament kaum unterschieden. Das ist dasselbe. Und auch im Neuen Testament geht das ganz stark in diese Richtung. Ich habe aber ein sehr interessantes Buch gelesen von Daniel Heil, Professor für klinische Psychiatrie. Und der war Klinikdirektor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und hat sich aber auch mit der, Anführungsschlusszeichen, Psychologie der Wüstenväter beschäftigt. Und der sagt, man muss unterscheiden zwischen Wut und Ärger. Und das leuchtet mir sehr ein. Ärger ist für ihn so ein Grundgefühl, eine Grundstimmung, die an einem selber nagt und einem zersetzt, also etwas ganz Negatives. Und Wut ist das Rauslassen des Zorns. Und aber selber würde er dann sagen, Zorn ist so irgendwie eine Verbindung von beidem. Aber biblisch kann man sagen, nee, Zorn ist auf der Seite der Wut. Also von dem her dünkt mich die Unterscheidung von Wut und Zorn gegenüber dem Ärger, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und Ärger oder so auch ein Grundärger, das kann eine Folge davon sein, dass Menschen ihren Zorn nicht ausdrücken, ihm keinen Raum geben, ihn zu stark zurückweisen. Das kann noch ganz andere, auch schlimme Folgen haben, als auch nach Freud ist das auch ein Grund für Depression, dass Wut nicht nach außen gelebt wird, sondern dann zur Autoaggression wird und dann zu Depression führt. Also da gibt's verschiedene Modelle. Aber Wut ist auch irgendwie ein körperlicher Ausdruck. Und im Hebräischen gibt's zwei Wörter dafür. Das eine ist Charon und das heißt einfach brennen. Das ist die Glut. Also das drückt natürlich fast, also das drückt etwas aus, wie dieses Gefühl sich körperlich anfühlen kann. Und das zweite, das ist so Av oder eine Verdoppelung Apayim und das ist eigentlich der Nasenflügel, die Nasenflügel. Also wenn der Jona mit großer Wut entbrennt, dann ist das eine Verdoppelung, weil schon entbrennen ist ein wütig werden und dann noch mit Wut. Das heißt also, er wird feurig, es und dann ist es noch passiv, es wird ihm feurig mit seinen Nasenflügeln. Also die haben einfach darauf geachtet, wo zeigt sich die Wut? Natürlich im Bauch, aber dort ganz viele andere Gefühle. Aber wenn die Nasenflügel anfangen zu zittern, und so haben sie es wie Nasenflügel genannt, Apayim. Also sehr spannend. Also Zorn ist ein Gefühl, das will sich auch körperlich ausdrücken. Und dann hat es auch etwas mit der Nase zu tun, oder? Da schnaubt einer zornig, haben wir ja auch im Deutschen. Also das ist ein sehr spannendes Feld, wie hier vergangene Kulturen sehr, sehr genau den Menschen beobachtet haben, der zornig wurde, ja.
Also dieses Körperliche kann ich gut nachvollziehen, das kennt ja auch jeder, der irgendwie Kinder hat, ja, also das ist ja dann die Extremform vielleicht des Körperlichen, wenn der Wutanfall zuschlägt, ja, gerne im Supermarkt, an der Kasse oder sonst wo, da kennen wir es ja als sehr, Kinder sind da ja noch ganz ungebremst und leben das ja dann voll aus, was ja auch sein, also absolut auch positiv ist, auch wenn es dann in solchen Momenten vielleicht gerade nicht so gut passt für die Eltern, aber wenn es diese körperliche Komponente hat und man wirklich, das klingt ja dann auch so, als könnte man es kaum steuern. Wie würdest du denn Wut, Zorn jetzt auch im Management, in der Führung, wie steuere ich das denn? Also dass, wenn es mich so überkommt, du hast jetzt Jona eben genannt, und ich merke, es brodelt oder es brodelt vielleicht auch länger, man möchte es ausleben, weil es ja auch nicht gut ist, wenn man es nicht auslebt, runterschluckt und so weiter. Und auf der anderen Seite kennen wir auch cholerische Führungskräfte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den Führungs-Award bekommen würden für tolle ethisch und gute Führung, ja?
Also als Bibelwissenschaftler gibt's hier etwas ganz Geniales. Und das ist, eine Charaktereigenschaft Gottes ist der Zorn, oder sagen wir, eine emotionale Fähigkeit, die Gott grundlegend zur Verfügung steht, jetzt über ganz viele Texte hindurch, das ist der Zorn. Und eine eindrückliche Geschichte, und das ist natürlich extra fast ein Widerspruch, das ist in der Offenbarung, wo der Zorn des Lammes, oder also so ein Lamm, und dann wird das absolut zornig. Und das wird wahrscheinlich, gerade davor steht ein Hinweis auf den Tod von vielen Märtyrer, und das ist Abgrenzungszorn, also der Zorn, der das nicht mehr geschehen lassen will, der das wieder gut machen will, der hier eine Grenze setzt, dass das den Anhängern, den Glaubenden, den Gläubigen nicht mehr geschieht. Und jetzt gibt es so einen Grundtenor durch das Alte Testament, aber auch dann ins Neue Testament hinein. Gott ist groß an Gnade und Barmherzigkeit und langsam zum Zorn. Und da der Zorn eine große Kraft ist und alles, was eine große Kraft ist, ist auch eine gefährliche Kraft, kann auch missbraucht werden. Da könnten wir jetzt ganz andere Beispiele noch nennen. Aber das ist eine große Kraft und bei dieser Kraft ist dieses langsam zum Zorn ganz wichtig. Also nicht kein Zorn, da gibt's einzelne Schriften, Bergpredigt kann sehr gegen Zorn reden, Jakobusbrief kann sehr gegen Zornreden, aber auch der sagt dann schnell zum Hören, langsam zum Zorn. Also, dass wenn man zornig ist, dass man sich trainiert, dass man auf sich achtet und sagt, stopp, ich gebe ein bisschen Zeit rein, bevor ich meinen Zorn ausdrücke. Nicht ich verdränge meinen Zorn, sondern ich gebe ein bisschen Zeit rein. Und ich glaube, das ist absolut weise. Und das kann, allein das kann vom destruktiven Zorn zum konstruktiven Zorn führen. Einmal überschlafen, zweimal überschlafen, auf eine gute Möglichkeit warten und das dann auch überlegen, und das dann auch einsetzen oder genügend Zeit haben, um zu überlegen, wie, was kann ich jetzt Sinnvolles machen, indem ich auch mal meinen Zorn ausdrücke.
Also eigentlich ja so eine Reflexionsebene nochmal einbauen oder so eine Reflexionsschicht.
Ja, aber ich würde es nicht nur auf die Gedankenebene beziehen. Mhm. Es ist natürlich auch auf die emotionale Ebene. Mhm. Und auf emotionaler Ebene kann man sagen, ein verdrängter Zorn ist schlecht. Mhm. Ein Zorn, der sich schon ein Stück weit beruhigt hat, ruhiger geworden ist, der eben nicht gleich mit dem Feuer dieser Glut voraus oder der nur noch mit Glut kommt, aber nicht mit hellen Flammen. Das ist ein Zorn, der auch die Chance hat, wirklich positiv auf Grenzen zu pochen und Grenzen wieder einzufordern, sich selber zu schützen oder auch andere zu schützen. Für was nämlich der Zorn auch da ist. Ja.
Also wie du das schilderst, kann das ja auch was sein, wo man sagt, okay, das kann nochmal eine neue Gesprächsgrundlage herstellen, dann kann man nochmal neu über Themen reden und verhandeln. Aber Gottes Zorn der Bibel, wenn das Ding platt gemacht wird, dann kann man hinterher nicht schlecht drüber reden irgendwie, ne? Oder wenn die Welt unter einer Wasserdecke versinkt und nur Noah überleben darf, so, das ist, finde ich, keine Basis für eine Verhandlung.
Ja, gut. Mit Noah bin ich jetzt ein bisschen überfordert, aber sonst gibt's in ganz vielen Geschichten, dass es lange gedauert hat. Also vor allem, wenn es ums Volk Gottes geht, wow, das musste Gott nerven. Und dann wurde es ihm angedroht und es geschah nichts. Und dann nervte es wieder und es nervte immer weiter. Also das heißt, schwer gegen die Beziehung, gegen Gott verstoßen, schwer. Also oft ist das auch bei den Städten, sie nicht nur, dass sie Zauberei betreiben, also jetzt mehr gegen Gott, sondern dass sie sich morden und gegenseitig umbringen. Also ganz großes zwischenmenschliches Leid und Desaster verursachen. Und Gott greift eben dennoch nicht ein, sondern er gibt noch Zeit. Und irgendwann mal ist dann diese Zeit aufgebraucht. So läuft das eigentlich ab, oder? Also wenn man da liest ins babylonische Exil, was es da für Warnungen von Propheten gibt und wieder Warnungen und dann geschieht und dann wird ein Teil deportiert und die anderen nicht und dann ist immer noch nicht besser und also und dann werden auch noch andere deportiert. Also da gibt's viele Geschichten, wo eben die Zeit eine ganz wichtige Rolle spielt, die verlängerte Zeit. Ja.
Ich finde das sehr interessant, dass man eigentlich sehr schnell so in diese Richtung kommt, ja, aber eigentlich müsste man ja noch drüber sprechen und es weiterreden und man versucht dem Zorn schon so ein bisschen so einzudämmen, aber dass es vielleicht dann wirklich irgendwann so ein Punkt kommt, wo man sagt, so ab jetzt bis hierhin und nicht weiter oder es ist langsam geworden und irgendwann kommt dann der Punkt, jetzt sagen wir mal im Führungsbereich, wo man dann wirklich dann auch dem Zorn Raum geben muss, also damit er konstruktiv werden kann. Ne? Und ich glaube, es ist dann ja auch eine Führungskompetenz mit der Emotion Zorn, wenn man sie dann nach der Zeit, die man gewartet hat, rauslässt, dass man sie dann gut gesteuert oder sinnvoll, produktiv, wie auch immer einsetzt. Also dass es nicht ein reines Desaster-Meeting wird für diejenigen, die dabei sind, sondern dass man die Kraft nutzt, die dann da sich aufgebaut hat, um wirklich die Umstände konkret zu verändern. Oder vielleicht ist es auch so etwas, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt wird die Entscheidung anders getroffen, weil es vorher nicht geklappt hat oder so. Also ich würde mir das teilweise auch wünschen in Organisationen, dass man diesen diesem Trieb, sage ich mal, oder dieser Kraft dann auch Raum lässt, weil sonst sehen wir das ja auch, dann passiert teilweise auch nichts. Dann wird gesprochen, dann wird nochmal nichts gemacht, weil irgendwie jeder Angst hat vor, was weiß ich, vor Konsequenzen. Und dann ist es, glaube ich, manchmal schon gut, wenn es dann jemanden gibt, der sich dann von diesem positiven Zorn leiten lässt und sagt, so geht's nicht weiter, Leute.
Aber wie viel Zorn ist gut? Wo ist die Grenze? Woher weiß ich denn, dass ich richtig dosiert habe? Ne? Also klar, wenn hinter alle heulen, dann war es wohl zu viel. Aber das ist ja eine Frage der Dosierung am Ende des Tages, oder?
Ja, ich würde, also mir ist so ein Bild in den Sinn gekommen. Zorn ist Dynamit, oder? Und also das ist wirklich im Gegensatz zu anderen Emotionen, die in sich schon die Dauer tragen, oder? Trauer, da ist Dauer oder sehr große Dauer, Dauer mit angelegt. Freude ist ja ein Ideal, dass sich das über für Christen in der Bibel, dass sich das über immer längere Zeit ausdehnt. Und Dynamit hat und Zorn hat in sich das Potenzial, wie Dynamit zu sein. Und wenn dann einer zornig wird und sagt, Zorn, jetzt lege ich die Lunte an mein Paket Dynamit, dann ist das natürlich absolut verheerend. Wenn er sich aber überlegt, okay, ich zünde das, aber wo setze ich das Bohrloch? Und jetzt bohre ich zuerst ein Bohrloch, um dort das Dynamit reinzustopfen, dass das dann auch eine produktive Sprengung gibt, oder? Und den Weg frei macht. Aber das braucht halt schon auch wieder Dauer für Reflexion und auch, dass sich das Ganze ein bisschen kühlt, ja, und nicht mehr so gefährlich ist. Deshalb oder alle Menschen haben sicher Erfahrung gemacht mit Zorn, und zwar auch schlechte Erfahrungen mit einem maßlosen Zorn. Und deshalb gibt sowohl die sagen, nur maßvoll, und das ist ja das, was ich jetzt hier beliebt machen möchte, und es gibt die sagen, überhaupt gar keinen Zorn. Bei den Wüstenvätern war das sehr interessant, da hat ein Evagrius Ponticus hat Anfechtungen, die den Mönch in der Wüste oder auch die Eremitin in der Wüste anfechten, aufgelistet und kam da so auf 8 anfechtende Gefühle, und eines davon ist Zorn. Und dann geht man da ganz, nimmt man das ganz differenziert wahr und geht differenziert mit dem um. Und später hat dann ein Papst und Theologe gesagt, also 8 ist nicht sinnvoll, sondern wir reduzieren das auf 7, und das sind nicht mehr anfechtende Gedanken, sondern das sind Todsünden. Und dann wurde der Zorn zur Todsünde. Und das steckt, das hat sich bei uns epigenetisch eingemistet in christlicher Tradition, aber weit auch in die Kultur und in die Gesellschaft hinein. Und zum Beispiel Trauma, Forschung, die zeigt auf, dass wenn jemand nicht zornig werden kann, dann kann er sein Trauma nicht bewältigen. Und ich war da auch schon in der Begleitung, und dann kam plötzlich, ja, müsste ich da jetzt nicht vergeben? Und ich, vergeben, das kommt dann auch mal. Aber zuerst ist das Ziel, dass du mal so richtig, richtig zornig wirst über das, was dir geschehen ist. Also, und Zorn ist auch eine Fähigkeit, sich abzugrenzen. Und ich denke, der nicht gute Zorn, der Jähzorn, könnte auch ein Zeichen sein von einem schlechten Selbstbewusstsein, weil er genau gegenteilig auftritt, aber offensichtlich nötig hat, maßlos Grenzen zu setzen. Zeigt, diese Person ist eigentlich nicht so stark. Und zu wenig Zorn, das kann in eine depressive Richtung führen, und dann lässt man alles mit sich geschehen. Und das könnte man noch als christliche Tugend verkaufen, aber wenn man nicht nur über sich Verantwortung hat, sondern zum Beispiel auch in einer Firma Verantwortung über andere, dann lässt man es auch denen geschehen, und dann wird das zu ganz großem Unrecht und Inkompetenz und Leiden von vielen. Und so ist es notwendig, dass einer auch oder eine Managerin auch die Fähigkeit hat, ihren Zorn produktiv einzusetzen.
Ich habe nochmal zwei kurze Fragen, also die wirklich wahrscheinlich so ruckzuck zu beantworten sind. Die eine, wann warst du eigentlich zum letzten Mal zornig, Peter? Und das andere, was ist eigentlich das Gegenteil von Zorn?
Das zweite ist eine schwierige Frage. Das erste ist nicht so schwierig. Ich glaube, ich habe auch, also immer wieder so Anläufe zum Zorn. Es ist einfach zu viel mit diesen Mails und alle wollen noch irgendetwas von mir. Und jetzt, wenn ich so selber darüber spreche, dann merke ich aber, viel zu oft lasse ich das abbiegen in Ärger. Das heißt, ich mache nicht wirklich etwas gegen dieses Problem und vielleicht muss ich jetzt da wirklich mal mehr
Abgrenzungsproblem
Zorn oder Wut zulassen, damit ich dann auch neue Grenzen setze, die sich dann für mich so hart anfühlen, weil jeder, der doch eine Anfrage an mich hat, hat doch einen guten Grund dafür oder so, aber es ist einfach nicht möglich. Ich glaube, den letzten wirklichen Zornanfall, und das war ein ganz großer Erfolg, das war ein Zorn gegenüber Gott. Und der hat, also nicht, dass jetzt jemand so versteht, dass Gott diesen Zorn verdient hat, aber da war ich mal authentisch und da war etwas Zorniges in mir und das konnte raus und das war am Morgen früh und das war also wirklich, das war Wut, also das war auch mit körperlicher Manifestation. Und dann so gegen Abend habe ich mir gesagt, wow, das ist jetzt aber richtig, richtig gut, dass du das erlebt hast, richtig gut für deine Gottesbeziehung mit dieser Authentizität. Und dann habe ich das Monate später einem alten Pfarrer, der mich geistlich begleitet, erzählt. Und dann hat er mich gescholten. Wie kann man so eine wertvolle Erfahrung machen und am Abend schon sagen, ja, das war jetzt eine gute Erfahrung, und abhacken. Da hätte man drin bleiben sollen und das mal erleben, was das, ja, das mal aushalten, sich selber so aushalten vor Gott. Und darauf vertrauen, dass Gott uns auch so aushält und in dem drin dann weiterführt. Also aber bei meinen Mails bin ich also noch nicht so weit gekommen. Und der Gegensatz zu Zorn, es ist auf gar keinen Fall, ist das Gegenteil, der direkte Gegensatz ist auf keinen Fall Liebe. Und ich glaube, das Lamm, oder das zornige Lamm, das ist voller Liebe und es steht nirgendwo, dass Gott keine Liebe mehr hat. Seine Barmherzigkeit wird zurückgedrängt im Zorn. Also Barmherzigkeit steht in einer gewissen Opposition, aber nicht Liebe. Der Gegensatz von Liebe ist ja nach 1. Johannesbrief die Angst und also nicht der Zorn. Vielleicht ist auch eine direktere Opposition so eine Schicksalsergebenheit. Ich muss alles nehmen, so wie es kommt. Und wenn mir Unrecht geschieht, dann ist es Gottes Willen, also ein falsches sich ergeben in Gottes Willen hinein. Sondern, also jetzt sage ich es wieder positiv, Zorn kann ganz verheerend sein, aber er ist auch einer der produktiven Kräfte für unsere Gottesbeziehung auf der Seite Gottes und auf unserer Seite.
Vielleicht noch dazu, ist Zorn dann auch teilweise Klage? Also wenn du das jetzt vorhin beschrieben hast mit deinem, du warst gegenüber Gott zornig, könnte das auch sowas sein wie, ich klage Gott an diesbezüglich? Also ist Klage und Zorn sehr nah beieinander mitunter?
Ja, also dieses Klagen, mir geht's einfach schlecht. Da nicht, aber dieses Anklagen in den Psalmen, da gibt es auch zornige Aufrufe. Die Beter sind authentisch und bringen sich mit ihrer Authentizität vor Gott. Und Zorn kann sich im Anklagen äußern. Wir haben also ein ganz berühmtes Beispiel, das ist jetzt ultra kurz und ganz viele kennen es. Wir haben im Hebräischen zwei Warum. Das eine ist Madua. Warum ist das jetzt so? Das will Information. Und das andere ist Lama. Und das ist vorwurfsvoll. Warum? Und Jesus am Kreuz im Matthäus- und Markus-Evangelium, Psalm 22 zitierend, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist dieses Lama, dieses vorwurfsvolle, anklagende. Und dann geht er ja nicht aus der Beziehung raus, sondern betet weiter, oder? Aber es ist dieses Anklagende. Das ist eine, ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Ja.
Okay, zum Ende hin, Peter. Wir haben jetzt viel über Zorn, viele Perspektiven auf Zorn eröffnet bekommen. Was ist dir noch wichtig zum Zorn, was du jetzt gerne noch hier in dem Podcast sagen möchtest? Gibt's da noch was dir auf dem Nasenflügel brennt?
Ja, im Herzen.
Ja, also mir brennt da noch etwas zum Gebrauch dieses Podcasts zum Zorn. So ab 1600 wurde in zuerst reformiert und dann lutherisch und katholisch, alle fanden das plötzlich ganz toll, wurde Jesus Christus als Apotheker dargestellt. Und ich liebe das, weil in dieser Apotheke der Bibel sind wirklich viele, viele mächtige Medikamente. Aber die müssen richtig verabreicht werden, weil da gibt's auch Nebenwirkungen und auch gefährliche Nebenwirkungen. Und ich würde sagen, ein jähzorniger Mensch, der soll sich so mit Aussagen, mit dem langsam zum Zorn und dem Bruder gar nicht zornig sein, der Bergpredigt auseinandersetzen. Da könnte das Gift sein. Und bei anderen ist das ein unbedingt notwendiges Heilmittel zur weiteren Heilung der eigenen Seele, eine Ermutigung, einen gewissen Zorn zuzulassen und auch immer wieder zu leben. Also, Leute, lest die Packungsbeilage in der Bibel und in eurem Leben, wer ihr seid, und fragt vielleicht noch jemand anders und benutzt dieses mächtige Medikament sorgfältig. Ich möchte auch ermutigen, seinen eigenen Zorn sehr gut wahrzunehmen. Also verdränge ich, lebe ich den viel zu schnell, also entbrenne ich viel zu schnell und zittern meine Nasenflügel dann viel zu schnell. Und dann gibt es aber ganz viele Zwischenstufen darin. Zum Beispiel bin ich nur zu Hause zornig und in meinem Berufsumfeld gar nicht. Das ist mal noch ein ungesundes Zeichen, da müsste man dran. Also nur dort, wo ich ganz viel Vertrauen habe, werde ich zornig, weil zornig sein heißt auch, sich selber zu zeigen, ist eine Form, sich selber zu zeigen. Und das braucht Mut, und das ist nicht gut, wenn man das an der Ehefrau oder am Ehemann einfach ablässt, sondern da würde ich auch ermutigen, auch im Geschäftsleben, sich mehr selber zu zeigen und auch sich authentisch zu zeigen und sich so seinen Mitarbeitern zuzumuten.
Ja. Das ist, finde ich, ein moderner Trend, also ein guter Abschluss, weil gerade dieses, also von CEOs wird ja jetzt immer mehr gefordert, wirklich auch Haltung zu zeigen, Menschlichkeit zu zeigen, auch zu den Schwächen zu stehen. Und ich finde, dann ist so eine Emotion wie Zorn in dem positiven Sinne, wie wir es heute jetzt diskutiert haben, gehört dann auf jeden Fall mit dazu. Und ich kann das schon gut nachvollziehen, dass das sonst auch für Organisationen ungesund ist, wenn so ein wenig Sauerteig, ne, der zersäuert die ganze Organisation nach und nach und keiner macht was, alle spüren irgendwie was und keiner geht so richtig nach vorne. Das ist, glaube ich, das wird dann am Ende doch explosiver oder implosiver als der kurzfristig angewandte Zorndynamitstab.
Genau.
Ja. Kann das gut nachvollziehen, glaube ich.
Genau, und emotionaler Typ kann man auch sagen, natürlich, emotionale Typen sollen darauf schauen, dass sie ihre Gefühle doch immer auch wieder in den Griff bekommen, und nicht emotionale Typen, die sollen sich ermutigt fühlen, ihre Gefühle mehr zu leben. Also, und das jetzt auf den Zorn bezogen, mehr auch mal zorniger zu sein, obwohl noch ganz viele Kräfte in mich zurückhalten wollen. Und trotzdem wage ich jetzt mal, etwas zuzulassen. Das ist immer noch sehr kontrolliert, aber es ist eine Übung, und anders verändern wir uns nicht. Und die anderen, die eben Mühe haben mit der Selbstkontrolle, dass die sagen, ich will nicht den Zorn weghaben, aber ich will auf jeden Fall die Selbstkontrolle über mich gewinnen. Und wenn einer seinen Zorn verlangsamen kann, dann hat er schon Selbstkontrolle gewonnen.
Für die Kontrollierten heißt es dann mehr Zorn wagen.
Genau, genau.
Das ist so ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Peter.
Schön. Das hat richtig Spaß gemacht, ja.
Ich habe was gelernt.
Ich auch.
Danke, Tobias.
Bis bald.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.